Guten Morgen. Ich freue mich, ich habe nämlich heute Morgen schon mal geübt. Mal schauen, ob ich meinen Versprecher von heute Morgen doch nochmal wiederholen muss oder ob es auch klappt. Wer Ohren hat, der höre, was das Buch der Offenbarung uns heute noch zu sagen hat, Teil 2. Ich denke, wir kennen das alle. Wir sind mit Freunden unterwegs, mit Arbeitskollegen zusammen. Es kann sein an der Uni oder an der Schule oder am Esstisch zusammen mit den Schwiegereltern. Und es kommt diese bestimmte Situation auf, dieser bestimmte Moment. Jemand sagt etwas über Gott, jemand sagt etwas über Jesus, was einfach nicht stimmt. Und vielleicht macht er sich sogar über Gott lustig oder über Christen lustig und greift uns so indirekt an. Aber wir trauen uns nicht so recht, etwas zu sagen. Wir möchten zwar etwas sagen, möchten etwas klarstellen, vielleicht uns auch verteidigen, aber wir können uns einfach nicht überwinden. Auch mir geht es manchmal so. Oder es ist eben dieser andere Moment, wo uns jemand ganz direkt fragt, glaubst du etwa an Gott? Meinst du mich? Glauben ist schon ein starkes Wort, ne? Also, ja, so ein bisschen vielleicht. Aber ich bin nicht so ein Hardcore-Christ, kein Fundamentalist oder irgend sowas. Nicht, was wir uns da irgendwie falsch verstehen. Es ist diese gewisse Situation, die wir alle hassen. Manche sagen, Glaube ist Privatsache. Und das stimmt. Es ist deine private Sache, was du glaubst, wie du glaubst, warum du glaubst, an wen du glaubst und wozu du glaubst. In dieserlei Hinsicht hat dich keiner einzuschränken. Wir leben in einem Land, das uns dieses Recht einräumt. Das bedeutet ja geradezu Glaubensfreiheit. Du bist frei, der Überzeugung zu folgen, die du möchtest. Dem, was du für richtig hältst. Sollte nun deine persönliche Überzeugung gegen politisches Recht verstoßen, das wäre ja durchaus denkbar, dann musst du allerdings auch vor dem Gesetz dafür gerade stehen. Das ist das hohe Gut der Glaubensfreiheit. Keiner kann dich zwingen, irgendetwas zu glauben oder irgendetwas nicht zu glauben. Glaube ist Privatsache. Das ist auch etwas zutiefst Evangelisches. Du ganz allein muss deinen Glauben vor Gott verantworten. Nicht die Kirche, nicht deine Eltern, nicht deine Taufpaten und nicht der Pfarrer. Jeder Mensch wird irgendwann alleine vor Gott stehen und ihm Rechenschaft über den eigenen Glauben ablegen müssen. Deswegen gibt es in der evangelischen Kirche auch kein Lehramt, was über die rechte Lehre der Kirche wacht. Obwohl ich persönlich mit so etwas durchaus sympathisiere. Aber nein, dies ist die Aufgabe eines jeden Christen, anhand der Heiligen Schrift zu beurteilen, was ist rechtens und was nicht. Glaube ist Privatsache. Dieser Satz kommt jedoch meistens von denen, die sagen, hör mir auf mit diesem Glauben. Halt den mir bloß vom Hals. Glaube ist Privatsache. Hör auf, mich damit zu belästigen. Und dem muss ich widersprechen. Glaube ist nicht Privatsache, wenn das bedeutet, dass keiner meine Überzeugung sehen darf. Wenn es bedeutet, dass ich nur in meinen eigenen vier Wänden glauben darf oder nur in der Kirche. Karl Barth hat einmal gesagt, sinngemäß, eine Überzeugung, die man nicht sieht, ist keine Überzeugung. Warum? Naja, wenn man eine Überzeugung hält, dann handelt man in der Regel auch danach. Wenn man sagt, man sei von etwas überzeugt, handelt aber nicht gemäß seiner Überzeugung, so ist doch gerade diese vermeintliche Überzeugung fraglich. Und so würde ich mich anschließen, dann ist auch ein Glaube, den man nicht sieht, kein Glaube. Sonst würde man ja die Früchte des Glaubens sehen. Ihr würdet mir ja genauso wenig glauben, wenn ich euch erzähle, ich wurde gestern Abend von einem D-Zug erfasst. Warum? Weil eine Begegnung mit dem D-Zug Spuren hinterlassen hätte. Und so sind wir als Christen herausgefordert, unseren Glauben zu leben, sichtbar zu leben, ganzheitlich zu leben. Franz von Assisi formulierte es so. Predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Eine solche Art von Predigt, das kann ich euch versichern. Da weiß jeder, was ich glaube, bevor ich auch nur den Mund aufgemacht hat. Glaube ist Privatsache, ja. Aber es ist eine Privatsache, die einen jeden Lebensbereich durchdringen will. Es ist eine Privatsache, die Menschen lieben will, die für die Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit aufstehen will, die Hoffnungsschimmer in einer hoffnungslosen Welt sein will, die die Gemeinde Gottes, nein, die die Gnade Gottes anderen Menschen weitergeben will, bekunden will und Gott in allem loben, ehren und anbeten will. Nicht nur in der Kirche, nicht nur zu Hause, sondern überall. Und doch fällt uns gerade das oft so schwer, diesen Wunsch, vielleicht sogar diese Leidenschaft tatsächlich umzusetzen und zu leben. Glaubst du etwa an Gott? Bist du etwa Christ? Manch einer muss da schlucken. Ich meine, das ist ja auch so eine konfrontative Situation. Wir stehen mit dem Rücken gegen die Wand. Das ist unangenehm. Und wir haben oft diese Hemmung, uns zu outen. Was denken denn die anderen? Und eigentlich die wichtigere Frage ist, wie verhalten sich die anderen mir gegenüber, wenn ich mich oute? Es ist nicht einfach, etwas zu sagen, etwas zu bekennen und für etwas zu stehen, was der andere gar nicht hören und auch nicht akzeptieren will. Manchmal kostet uns das sogar was. Sei es eine Einbuße im Ansehen, der schräge Blick, das Getuschel von Kollegen, Schulkameraden, die blöde Bemerkung hier und da, jedes Mal. Und vielleicht ist es sogar ein Bruch von Beziehungen zwischen Freunden, womöglich sogar in der eigenen Familie. Interessanterweise ist das ein Phänomen, was den christlichen Glauben schon seit einer sehr langen Zeit begleitet. Genau genommen von Anfang an. Glaube kostet. Auch in der Bibel finden wir zahlreiche Zeugnisse dafür, dass Glaube kostet. Wir wollen uns heute mit einer Gemeinde beschäftigen, die es in die Bibel geschafft hat, die genau diesem Problem gegenüberstand. An sie ist das zweite Sendschreiben im Buch der Offenbarung adressiert. Die Gemeinde in Smyrna. Etwas Hintergrund. Johannes, der Verfasser der Offenbarung, ist auf der Insel von Patmos verbannt und begegnet Jesus im Geiste. Vermutlich war das eine Art Vision, die er hatte, allerdings nicht so wie ein vages inneres Bild, sondern es war definitiv überwältigend. Er sah etwas, ganz präzise, er hörte Dinge. Er bekam von Gott regelrecht Einblick in die himmlische Welt, in das himmlische Geschehen. Und hier spricht Jesus jetzt auf einmal zu ihm und weist ihn an, an die 7 Gemeinden in Kleinasien zu schreiben. Eine von diesen ist die besagte Gemeinde in Smyrna. Und so spricht Jesus: An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. So spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, und doch bist du reich. Ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben. Sie sind es aber nicht, sondern sie sind eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, 10 Tage lang. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Smyrna war eine antike Stadt in der heutigen Türkei. Heute heißt sie Izmir, hat ca. 4 Millionen Einwohner und ist somit die zweitgrößte Stadt in der Türkei. Die griechische Stadt Smyrna existierte dort seit spätestens 1000 vor Christus und erlebte eine Blütezeit. Zum Beispiel war dies eines der Wirkungsstätten des Dichters Homer. Die Blütezeit ging aber zu Ende und ca. 600 vor Christus wurde die Stadt zerstört. Lediglich eine kleine Siedlung bleibt übrig. Aber Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus wird Smyrna neu gegründet und Stück für Stück zu einer prachtvollen Stadt ausgebaut. Vielleicht ist dies ein Grund, warum sich Jesus gerade vorstellt mit den Worten: So spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Natürlich meint Jesus hier zunächst sich selber. Er, der am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben war und an Ostern auferstanden ist. Aber warum wählt gerade Jesus diese Beschreibung für die Gemeinde in Smyrna? Er hätte sich ja auch den anderen 7 Gemeinden so vorstellen können. Tat er aber nicht. Es ist zumindest eine Parallele zur Stadtgeschichte, die auffällt. Nochmal zum Hintergrund. Smyrna war eine Hafenstadt, dadurch auch eine Handelsstadt. Sie stand in Konkurrenz zu Ephesus und Pergamon. Und sie konkurrierten in der Region um Macht und Prestige. Apollonius von Tyana, ein griechischer Philosoph, beschreibt Smyrna circa ein Jahrhundert, nachdem die Offenbarung geschrieben wurde, als eine sehr schöne und reiche Stadt. Er nennt sie die schönste aller Städte unter der Sonne. Eine Stadt voller Kolonnaden, Bildern, Statuen, die Gold im Überfluss hat. Er sagt, sie wurde die Blume Asiens oder die Krone Asiens genannt. Dies ist ein bedeutsamer Kontrast. Lass uns hinschauen. Die Stadt Smyrna ist reich und die Gemeinde Smyrna ist arm und doch reich. Naja, ihr Reichtum besteht sicherlich nicht aus den Dingen dieser Welt. Das ist von einer anderen Qualität. Smyrna voller Kolonnaden, Bildern und Gold, die Krone Asiens. Und auf der anderen Seite sehen wir das, was der Gemeinde in Smyrna verheißen ist, die Krone des Lebens. Es ist nicht materiell, nicht greifbar, nicht von dieser Welt. Und doch macht es mehr aus als alles, was die Stadt Smyrna hat. Smyrna war prinzipiell sehr loyal gegenüber Rom. Sie war die erste Stadt, die im Geiste Roms, der Göttin Roma, einen Tempel errichtete. Wie nun der christliche Glaube nach Smyrna gelangte, ist nicht bekannt. Vermutlich von Ephesus ausgehend, unter paulinischem Einfluss. Was wir allerdings wissen, ist Folgendes. Anfang des 2. Jahrhunderts, je nachdem wie wir die Offenbarung datieren, ein paar Jahrzehnte später, hatte Smyrna einen Bischof namens Polycarp. Er wird zu den apostolischen Vätern gezählt, das bedeutet, es wird bezeugt, Polycarp kannte die Apostel noch persönlich. Im Jahr 155 nach Christus wurde er am Ende einer Romreise wegen seines Glaubens verhaftet werden und in Märtyrertod sterben. Ich möchte anmerken, morgen am 23. Februar feiern die Großkirchen evangelisch-katholisch den Gedenktag von Polycarp. Nirgends fanden die Worte "Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben" eine passendere Erfüllung als im Leben und Sterben von Polycarp. Jesus spricht zur Gemeinde in Smyrna. Er spricht die Gemeinde in ihrer konkreten Situation an. Er weiß über sie Bescheid. Er sagt: Ich kenne eure Bedrängnis. Ich sehe, wie die Leute über euch lästern, diese Synagoge des Satans. Oh, Moment, das ist so ein schwieriges Wort für den heutigen Hörer. Synagoge des Satans. Was in aller Welt ist die Synagoge des Satans? Ich möchte etwas Zeit darauf verwenden, zu schauen, wie es ausgelegt werden könnte. Die gängigste Auslegung geht dahin, dass diese Bezeichnung polemisch ist für die jüdische Gemeinde in Smyrna, die sich nicht gut mit den Christen verstanden hat. Mit Christen meine ich jetzt Juden und Heiden, die an Jesus als Messias Israel glaubten. Und so wäre die Anspielung auf Paulus dort, der ja zwischen den äußerlichen Juden und den wahren Juden unterscheidet. Die einen sind im Herzen beschnitten, die anderen nicht. Und so haben wir diese Polemik. Aber diese Polemik setzt voraus den Gedanken, dass Christen sich bereits zu dieser Zeit als das neue Volk Gottes, als die wahren Juden verstanden und den eigentlichen Juden ihr Volk Gottes sein absprachen. Wir nennen das die Ersatztheologie. Gott hat dich verworfen, um Gott recht zu folgen, musst du dich uns anschließen. Dies ist etwas, eine Art Krebs, was die Kirchengeschichte bis heute durchzieht. Denn jede konfessionelle Spaltung ist im Kern genau so. Wir haben was Neues erkannt von Gott. Du bist von Gott verworfen. Wenn du ordentlich glauben willst, schließ dich meiner Konfession an. Die erste Auslegung. Die zweite Möglichkeit wäre zu sagen, die Synagoge des Satans, das sind Christen, die sich dem Judentum anpassten, um der Verfolgung zu entrinnen. Dies wäre eine wörtlichere Interpretation, da es sich in diesem Fall tatsächlich um Menschen handelt, die der Abstammung nach keine Juden sind, obwohl sie bekunden, jüdisch zu sein. Und um der Verfolgung zu entrinnen, schließen sie sich denen an, die die Kirche verfolgen. Mit Luther öffnet sich noch ein weiterer Horizont. Er benutzt diese Allegorie eines Pferdes, was geritten wird. Er sagt, entweder wird der Mensch von Gott oder vom Teufel geritten. Dazwischen gäbe es nichts. Ähnlich ließe sich diese Stelle auch verstehen. Es wäre dann keine polemische Bemerkung, sondern eine Beschreibung der geistlichen Realität. Die Juden, die ihren Messias ablehnten, seien geistlich tot. Also nicht von Gott, sondern vom Teufel geritten. Dies ist nicht polemisch, es spricht ihnen nicht ihr Volk Gottessein ab, sondern bezieht sich auf einen geistlichen, auf einen unsichtbaren Zusammenhang. Zur Beurteilung, was es nun bedeutet, ist Weisheit gefragt. Wir können allerdings definitiv festhalten, Satan ist der Feind Gottes, die Synagoge des Satans sind daher die Feinde der christlichen Gemeinde in Smyrna. Oh Moment, das kennen wir ja auch. Es gibt ja auch Feinde der christlichen Gemeinde in Niederhöchstadt. Und es sind vielleicht unsere Arbeitskollegen oder Familienmitglieder oder Schulkameraden. Und die Gemeinde litt unter ihrer Lästerei und der Diskriminierung. Und Jesus sagt, ich weiß Bescheid über die Feinde der christlichen Gemeinde in Smyrna. Aber fürchtet euch nicht davor, auf das, was zukommen wird. Der Teufel will dich quälen, 10 Tage lang. Das werden Plagen sein. Wir denken hier direkt an die 10 Plagen, die über Ägypten herkamen. Auch die 10. Der Glaube wird dich etwas kosten, aber sei standhaft. 10 Tage sind eine vergleichsweise kurze Zeit. Halte durch. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wisse, du leidest nicht umsonst. Es ist nicht alles sinnlos. Vor dem Hintergrund der Verfolgung führt Jesus den Menschen vor Augen, auch die, die sterben, werden leben, ewig leben. Das ist die Krone des Lebens. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Der zweite Tod meint hier die ewige Verdammnis, die ewige Trennung von Gott und Mensch. Und so erinnert Jesus an die Verheißung der Auferstehung und die Belohnung für die, die überwinden. Nicht im geringsten werden sie mit dem zweiten Tod in Verbindung kommen. Und so sagt er, du musst den Märtyrertod, den Tod um des Glaubens willen, nicht fürchten. Es gibt nichts, wovor du Angst haben müsstest. Es kann nur noch besser werden. Im Römischen Reich sollte es tatsächlich noch passieren, dass die Überzeugung der Christen auf einmal gegenüber vom politischen Recht stand und es stand im Widerspruch zueinander. Und sie mussten dafür die Konsequenzen tragen. Nicht selten mit ihrem Leben. In unserer Predigtserie, die sich stark auf Buße fokussiert, wirkt die Hauptaussage unseres Textes eigenartig. Der Kern der Botschaft Jesu an die Gemeinde in Smyrna war nicht ein Ruf zur Buße, sondern der Ruf, sei treu bis ans Ende, halte durch, gib nicht auf. Ich höre hier den Ruf eines Vaters, der seine Kinder bei einem Wettbewerb anfeuert, halte durch, gib nicht auf. Jesus kritisiert die Gemeinde gar nicht. Nein, er lässt keinen Tadel hören. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Gemeinde dennoch nicht alles richtig gemacht hat. Sie war nicht perfekt, denn auch sie waren nur Menschen. Vielleicht haben einige aufgegeben. Und weißt du, was der Vater ihnen sagt? Gib nicht auf. Renn weiter. Halte durch. Was machen wir jetzt damit? Was will uns dieses Buch der Offenbarung sagen? Er sagt uns zuallererst, wer Jesus ist. Er ist der Auferstandene, der Lebendige, der seine Kirche kennt. Sowohl die Kirche als Ganze, als auch jeden Einzelnen. Er kennt unsere Kultur, die Modalitäten der Orte, in denen wir leben und arbeiten. Er kennt unser Ein- und Ausgehen, unser Deutschsein, unsere Intellektualität, die Stärken, die Schwächen, ihr Folge und Versagen. Und er spricht uns liebevoll genau in unserer Situation an, in unserem Umfeld an. Und er sagt uns, halte durch. Bleib dran an deinem Glauben. Gib nicht auf. Sei mutig und lebe deinen Glauben sichtbar. Er fordert uns dazu auf, genau in diesen unbequemen Situationen Farbe zu bekennen. Glaubst du an Gott? Ja. Und ich würde mir wünschen, dass du ihn auch kennenlernst. Darf ich dir etwas über ihn erzählen? Ich glaube sogar, dass wir uns an einer ganz entscheidenden Stelle in der Geschichte befinden. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was Jesus über die Zeit vor seiner Wiederkunft sagte, dann stelle ich fest, dass vieles, was er sagt, gut die Welt beschreibt, in der wir heute leben. Überall Kriege, Kriegsgerüchte, Naturkatastrophen, erkaltende Liebe unter den Menschen und Unglaube selbst in seiner Kirche. Ich glaube, wir kommen tatsächlich in eine Zeit, wo wir uns positionieren müssen, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und interessanterweise sagt Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 13, genau das, was er der Gemeinde in Smyrna auf den Weg gab. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Halte durch, trotze den Umständen. Wenn mein Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Lasst uns diese Ermutigung, diese Ermahnung in diese Woche mitnehmen. Aber vielleicht sitzt du auch hier und sagst dir, ich habe nicht durchgehalten. Ich habe versagt. Ich bin gegen die Wand gefahren. Da möchte ich dir die frohe Botschaft verkünden. Was zählt, ist jetzt. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Als Hilfe, wie Kai schon gesagt hat, bieten wir bis Ostern die Möglichkeit der Beichte an. Als Angebot vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, vor Gott ins Reine zu kommen und von ihm her den Zuspruch zu erfahren, deine Sünden sind dir vergeben. Endgültig. Punkt. Wer das möchte, wieder die Einladung, draußen im Flur sich einen Post-it-Zettel zu nehmen. Vielleicht bist du aber auch hier und bist noch nie so richtig mit Gott ins Reine gekommen, hast dein Leben noch nie bewusst Gott geweiht, dann ebenfalls herzliche Einladung. Dann gehen wir es an. Zieh dir einen Zettel, wir nehmen uns die Zeit. Übrigens kann man mit uns immer das Gespräch suchen, nicht nur, weil wir jetzt Termine anbieten für Beichte oder Ähnliches. Dazu sind wir da. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.